Guten Morgen. Vor zwei Wochen hatte ich ein Telefonat mit einem ehemaligen Arbeitskollegen. Und wir hatten tatsächlich schon 4 Jahre lang nichts mehr voneinander. Und am Ende, das heißt, es gab richtig viel zu erzählen, Highlights und Lowlights. Und am Ende von diesem Gespräch sagt er so: Josua, wofür kann ich beten? Dann tauschen wir uns kurz aus, ein paar Gebetsanliegen und beten noch miteinander. Und nachdem wir gebetet haben, sage ich zu ihm so: Hey, wow, das war jetzt echt stark. So ein Tiefganggespräch. Danke, dass du für mich gebetet hast. Und ich gehe dankbar aus diesem Telefonat raus und freue mich. Das hat mir richtig gut getan. Ja, heute starten wir in eine neue Predigtreihe zum Gebet. Dabei werden wir uns ganz unterschiedliche Aspekte anschauen. Ihr seht es hier: Beten in Gemeinschaft, Klagen, Anbeten, Danken, Bitten und Fürbitten und Stille auf Gott hören. Also ganz unterschiedliche Aspekte werden wir uns in dieser Predigtreihe anschauen, heute mit dem Fokus auf das gemeinsame Gebet. Ich freue mich sehr auf diese Reihe, denn es geht um ein zentrales Thema in der Beziehung zu Gott. Und gleichzeitig habe ich auch noch keinen Christen getroffen, der gesagt hat: Hey du, also das mit dem Beten, das mache ich echt viel zu viel, das muss ich mir dringend abgewöhnen. Habe ich noch keinen getroffen. Und wenn ich dann auf mich selbst schaue, dann stelle ich auch fest, dass ich jedes Jahr bei meiner Jahresreflexion auf meinen Zettel schreibe unter der Rubrik: Das nehme ich mir für das neue Jahr vor. Ich wünsche mir, noch mehr und regelmäßiger zu beten. Taucht jedes Jahr ganz regelmäßig auf. Und das mache ich doch gleich und bete. Herr, danke für die Zeit, die wir jetzt nun haben hier mit der Predigt. Möchte ich bitten, nutze du meine Worte und sprich zu uns und sprich hinein in unsere Herzen. Amen. Ja, weil das heute ein Einstieg ist in das Thema, mache ich auch ein paar grundsätzliche Themen und habe hier noch so zwei große Fragen mitgebracht. Was ist denn eigentlich Gebet und warum überhaupt beten? Im dritten Schritt gucken wir uns dann das Thema von heute an mit dem Wie und den Fokus auf das gemeinsame Gebet. Also, was, warum und wie sind die drei Fragen, die uns heute bewegen. Was ist Gebet? Vom Konfi-Unterricht ist da bei mir noch hängen geblieben: Gebet ist ein Reden mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Und als ich das dann gegoogelt habe, habe ich noch zwei neue Sachen dazu gelernt, nämlich zum einen, dass das Martin Luther anscheinend mal gesagt hat, und zum anderen, dass das heißt, Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott. Da habe ich gedacht: Oh wow, das ist ja noch viel besser. Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott und nicht nur des Mundes. Das heißt, das ist noch viel mehr als nur das, was hier vorne rauskommt, sondern das, was hier innen drin geschieht. Und diese ganzen Aspekte, die Martin Luther hier aufzeigt, die zeigen ja auch schon, Gebet ist im letzten Endes ist ja alles. Ja? Alles, was aus unserem Herzen, aus unserem Innersten herauskommt, das legen wir hinein in unser Reden mit Gott. Beispiele für diese vielen Gebetsaspekte, die gibt es natürlich zuhauf in der Bibel. Und in der Vorbereitung habe ich einen Text gelesen, und da fand ich ganz spannend: Im Alten Testament, da wird noch gar nicht von Beten gesprochen. Also dieses Wort Beten kommt nicht vor, sondern da gibt es immer Worte, die das umschreiben. Zum Beispiel fragen, bitten, flehen, suchen, sprechen, rufen, schreien. Also lauter Tunwörter hin zu Gott natürlich. Und ich finde, das drückt gleich noch viel mehr aus, dass es hier nicht nur um so ein bloßes, gewöhnliches Reden geht, sondern eben, da steckt ein bisschen mehr dahinter. Und erst im Neuen Testament kommt dann dieses Wort Beten vor. Ja, also das kommt dann gleich von Anfang an. Und die ersten Jünger, ersten Apostel und so weiter, die beten dann auch. Also, soweit mal ganz kompakt das Was. Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott. Warum nun beten? Dazu möchte ich erst einmal Jesus zu Wort kommen lassen, und ich habe uns drei verschiedene Texte aus drei verschiedenen Evangelien mitgebracht. Fange an mit dem Markus-Evangelium. Da sagt Jesus: Darum sage ich euch, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt. Dann wird es euch zuteil. Matthäus-Evangelium: Weiter sage ich euch, was auch immer zwei von euch auf Erden einmütig erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und Johannesevangelium, Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Warum beten? Alle drei Jesus-Aussagen, die beinhalten eine ganz klare Reaktion Gottes auf unser Gebet. Da passiert was. Gott versorgt. Jesus verspricht uns hier Gebetserhörungen ohne Ende. Warum beten? Denn ohne Gott können wir nichts tun. Jesus zeigt uns hier ganz klar unsere Grenzen auf. Und gleichzeitig verspricht er uns, dass durch ihn, durch seine Kraft, Leben in Fülle in uns kommt. Warum beten? Jesus verspricht, dass er uns im Gebet nahe kommt, dass er mitten unter uns ist, sprich, dass wir erfahrbare Gottesbegegnung haben. Mit einem Gott, den wir ja eigentlich gar nicht so greifen können, den wir nicht sehen können. Auf diesen Punkt will ich noch näher eingehen. Dazu gehen wir mal auf die ersten Seiten der Bibel. Was passiert da? Gott erschafft den Menschen. Warum eigentlich? Können wir natürlich nicht ganz so klar klären, aber ich denke auch aus dem einfachen Grund, weil er sich ein Gegenüber wünscht, mit dem er Gemeinschaft haben möchte, mit dem er kommunizieren möchte. Und im Garten von Eden, da lesen wir bereits, dass Adam mit Gott spazieren geht. In der Kühle des Abends geht Adam mit Gott spazieren. Und die Menschen, die sind immer mit Gott spazieren gegangen. Ein paar Seiten später, da lesen wir, Henoch wandelte mit Gott. Und dann ein Kapitel später, Noah wandelte mit Gott. Sie alle sind also mit Gott spazieren gegangen. Und was macht man beim Spazierengehen? Da redet man auch miteinander. Jetzt haben diese Menschen natürlich Gott nicht physisch vor Augen gesehen, nehme ich mal an, dass das auch damals so war. Aber Gott war ihnen so nahe, dass sie wussten, dass er da ist. Meine Tochter Tabea, die hat mich vor vielen Jahren gefragt, Papa, wie kann denn Gott jetzt das Gebet hören, wenn er nicht hier im Raum ist? Das ist natürlich eine sehr gute Frage, nicht nur von Kindern. Also mit anderen Worten, mein Gebet, das geht ja nur bis zur Decke und dann prallt es ab und kommt nicht weiter. Was ist darauf jetzt eine gute Antwort? Wir müssen nicht zu Gott durchkommen im Gebet. Es ist nicht so, dass ich durch die erste Decke durch muss und dann bleibt mein Gebet an der zweiten Decke hängen. Oder ich schaffe es vielleicht noch durch die zweite Decke, aber dann bleibe ich am Giebel hängen oder an der Ozonschicht, falls sie noch vorhanden ist. Nein, wir müssen nicht zu Gott durchkommen im Gebet. Und dein Gebet, das wird auch nicht dadurch besser, dass du deine Hände faltest oder deinen Rücken beugst oder die Augen schließt. Mach das gerne weiter, wenn das dir hilft. Ich mache ja auch einiges davon. Aber das ist nicht der Punkt. Wir müssen nicht zu Gott irgendwie durchkommen im Gebet. Denn Gott ist schon hier. Er ist mitten unter uns. Er lebt in dir. Johannesevangelium Kapitel 15, einen Teil haben wir davon ja gerade gehört, redet Jesus die ganze Zeit davon. Er in uns, wir in ihm, er im Vater und so weiter. Jesus ist uns schon nahe. Wir müssen also nicht zu Gott durchkommen im Gebet. Frage an alle, die einen Partner, eine Partnerin haben. Was ist das Wertvollste, was du deiner Partnerin schenken kannst? Ist es vielleicht der schicke Klunker? Oder um noch ein paar mehr Klischees zu bedienen, das blank polierte Haus oder der Bierservice zum Fernseher. Was ist das Wertvollste? Es ist deine Zeit. Wie verbringe ich denn nun Zeit mit meinem Partner? Klar, den Tag verbringe ich auch mit meiner Frau Doro Zeit, aber in erster Linie für Orga-Absprachen. Diese Zeit ist damit nicht gemeint. Klar, Orga ist notwendig. Diese Absprachen halten die Familie am Laufen, aber nicht die Beziehung. Und wir sehnen uns als Paar danach, Zeit zu zweit zu haben, ohne Orga. So richtige Zeit. Für eine Stunde mal rauskommen, nichts tun. Vielleicht ein Cappuccino trinken gehen beim nächsten Bäcker. einfach mal richtig miteinander reden. Und das, was das Größte ist, was ich meiner Frau geben kann, ist Zeit. Denn wenn du Gemeinschaft mit jemandem hast, dann willst du gerne mit ihm Zeit verbringen. Natürlich geht das jetzt mit dem Partner nicht immer, das wissen wir, aber mit Jesus, da geht das sogar immer. Denn was ihn anbelangt, er ist ja immer da. Der schläft nicht mal. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Wie genial. Das ist doch gut zu wissen. Und wisst ihr was? Ich bin noch nie mit Jesus einen Cappuccino trinken gegangen. Noch nie. Hans-Peter Reuer, von dem ich diesen Gedanken habe, der hat, als er das so festgestellt hat, sich vorgenommen, ich gehe ab jetzt mit Jesus einen Kaffee trinken. Und macht es dann auch ganz regelmäßig gemacht. Denn das Größte, was du Gott geben kannst, ist deine Zeit. Es gibt nichts Größeres. Jetzt sage ich, mein himmlischer Vater ist mein bester Freund. Und beste Freunde verbringen Zeit miteinander. Und doch stelle ich fest, dass das nicht immer ganz so miteinander korreliert. Wenn das für meine Frau gilt, Zeit mit ihr verbringen zu wollen, wie viel mehr sollte das auch für Gott gelten? Warum beten? Weil ich damit mein Leben mit Gott teile. Aber Moment, wenn ich nun Gedanken mit meiner Frau austausche, dann hat das ja den Grund, dass sie meine Gedanken noch nicht kennt. Zumindest manche davon. Die meisten kennt sie, glaube ich, schon. Aber bei Gott ist das anders. Gott weiß ja schon alles. Welchen Sinn macht es also, wenn ich Gott überhaupt was erzähle? Er weiß doch schon alles. Warum soll ich mir also da die Mühe machen? In Anbetracht seiner Allwissenheit macht das überhaupt keinen Sinn. Aber zum Glück gibt es ein Aber. In Anbetracht seiner grenzenlosen Zuneigung zu uns macht das durchaus Sinn. Da können wir gar nicht zu oft vor ihn treten, zu viel von ihm bitten und mit ihm ins Gespräch kommen. Denn Gott in seiner Liebe ist nicht darauf aus, von uns irgendwas Neues zu hören, sondern er will uns hören. Und das eben immer wieder aufs Neue. Er möchte nicht etwas Neues von uns hören, er will uns hören. Darum geht es ihm. Beispiel dazu, ich bin geschäftlich oft unterwegs, mal ein paar Tage, manchmal auch eine Woche. Und dann rufe ich immer wieder zu Hause an, vielleicht so alle 2 Tage mal, und frage nach, wie es denn zu Hause so läuft. Dann erzählt mir Doro also, was so gerade im Kindergarten, in der Schule Thema ist, was die Kids beschäftigt. Und so bin ich ja so gesehen dann gut informiert und ein Stück weit auch allwissend. Wenn ich dann wieder nach Hause komme und meinen Kindern begegne und dann eine meiner Töchter auf mich zustimmt und sagt, Papa, Papa, ich muss dir unbedingt erzählen, was im Kindi passiert ist. Dann werde ich nicht zu ihr sagen, halt die Klappe, weiß ich schon, Mama hat es mir ja schon erzählt. Nein, das werde ich nicht sagen. Ich würde sagen, hey Madeleine, ja, erzähl mir, was ist denn passiert? Genau das ist der Punkt. Ich will nichts Neues von meiner Tochter hören. Ich will sie hören. Und genau das ist es. Gott geht es genauso. Unser Vater im Himmel will nichts Neues von dir hören. Er will dich hören. Und darum können wir gar nicht zu oft vor ihn treten und mit ihm reden. So haben wir also eine weitere Antwort auf diese Warum-Frage. Gott sehnt sich danach, Zeit mit uns zu verbringen, uns zu hören. Und das ist auch die Antwort darauf, warum Christus in uns wohnen möchte. Denn um meine Sünden zu vergeben, da könnte er als allmächtiger Gott auch einen anderen Weg wählen. Aber er möchte in mir wohnen, weil er Gemeinschaft mit mir haben möchte, mit dir haben möchte. Gemeinschaft, das ist der Grund. Das war jetzt ein längeres Warum. Greifen wir noch den Aspekt vom Wie auf. Wie beten? Erstmal ein Witz. Der Pfarrer ist im Urlaub auf Safari in Afrika und plötzlich sieht er sich umgeben von einem Rudel Löwen. Es gibt kein Entkommen. Pfarrer ganz verzweifelt kniet nieder auf die Erde und betet, Gott, verschone mich und gib mir ein Zeichen deiner Gnade. Lasst diese Löwen sich wie echte Christen verhalten. Als er wieder aufblickt, sind die ganzen Löwen ganz gesittet im Kreis um ihn herum, ganz ruhig, haben ihre Pfoten zum Gebet gefaltet und beten, komm Herr Jesus, sei du unser Gast und segne alles, was du uns bescheret hast. Tja, was war jetzt das stärkere Gebet, das des Einzelnen oder das der Gemeinschaft? Das ist natürlich die falsche Frage. Für die Jünger war Gebet auch was Besonderes damals. Das war sicher noch kein Selbstläufer. Was war denn für die Jünger damals ein typisches Gebet? Womöglich die Psalmen, denn davon gibt es ja jede Menge in der Bibel und das hatten die damals ja auch, 150 Stück an der Zahl. Und die wurden oft in Gemeinschaft gesungen. Die Juden haben ja unglaublich viele Feste gefeiert und da gab es natürlich auch feste Liturgien, da kamen die Psalmen vor. Beim letzten Abendmahl von Jesus mit seinen Jüngern lesen wir, das endet mit dem Lobgesang. Und auch das waren einige Psalmen. Wir kennen natürlich die ganzen schönen Psalmen von damals nicht mehr, aber für das gemeinsame Gebet sind die Psalmen natürlich hervorragend geeignet. Deswegen lasst uns zusammen einen Psalm beten. Ich habe uns einen ganz kompakten mitgebracht, den Psalm 1. Und lasst uns dazu aufstehen. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ganz anders ist es bei den Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind wegweht. Darum können sie auch nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde derer, die nach seinem Willen leben. Der Herr wacht schützend über dem Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben. Amen. Dürft ihr euch gerne wieder setzen. Gerade wenn du dir vielleicht schwer tust, in Gemeinschaft selbst Worte zum Beten zu finden, können Psalmen, Psalmverse eine wunderbare Eintrittskarte sein. Also warum nicht einfach heute noch einen Psalm zu Hause zusammen beten? Das ist also eine super Möglichkeit. Wir haben es vorhin schon in einem Bibelvers gehört oder gelesen. Gemeinsames Gebet steht ja unter einer besonderen Verheißung Gottes. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und genau das wussten natürlich auch die ersten Nachfolger Jesu. Die haben es ja schon direkt vom Meister gehört. Und zum Ende will ich uns hineinnehmen in eine Begebenheit in Apostelgeschichte 4, wo es genau um das Thema Gebet geht. Apostelgeschichte 4, da lesen wir von Petrus und Johannes. Die waren kräftig am Werk, haben einen Menschen im Namen Jesu geheilt und natürlich die frohe Botschaft verkündet. Und sie werden grundlos gefangen genommen und von der damaligen geistlichen High Society verhört und maximal unter Druck gesetzt. Ihr sollt nicht mehr im Namen Jesu Wunder vollbringen, ihr sollt nicht mehr im Namen Jesu sprechen und seine frohe Botschaft, seine freimachende Botschaft weitergeben. Also erstmal ein sehr bedrückendes Erlebnis für diese zwei Menschen. Und nach ihrer Freilassung kommen sie dann zurück zu ihren geistlichen Brüdern und Schwestern und erzählen ihnen natürlich erstmal alles. Was ist jetzt die Reaktion von dieser jungen Gemeinde? Gemeinsames Gebet. Apostelgeschichte 4, ich lese uns ab Vers 24. Als sie das hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Dann kommt erstmal ein längeres Gebet, wo sie Gott ganz viel erzählen, was passiert ist und was auch schon davor passiert ist. Und das Gebet endet dann so: Doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohungen und gib deinen Knechten mit allem Freimut, dein Wort zu verkünden. Streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Wow, das ist mal konkret. Gleich drei hier in so einem kurzen Text drin. Diese Leute, die haben in einer Erwartung gebetet, die Jesus ihnen gepredigt hatte. Ohne mich könnt ihr nichts tun. das Warum beten war, glaube ich, für diese Truppe keine Frage. Das war für sie geklärt. Und ganz egal, wie diese Story ausgeht, spüre ich hier eine Einheit und eine Abhängigkeit von Gott im Gebet und eine Anwesenheit auch von Gott und eine Erwartungshaltung der Jünger. Eine Erwartungshaltung, so wie ich sie mir auch für mein eigenes Gebet, für mich selbst wünsche. Worum beten sie eigentlich? Dass sie sich weiter in Freiheit versammeln können? Dass sie nicht nochmal gefangen genommen werden? Dass sie in der Öffentlichkeit nicht diffamiert und bloßgestellt werden? Nein. Sie beten für das Herzensanliegen Gottes, nämlich mit aller Freimut sein Wort weiter verkündigen zu können und dass dadurch viele weitere Menschen zum Glauben kommen und weiter Zeichen und Wunder geschehen. Mehr auf den Punkt bringen kann man es wohl kaum. Und das so kompakt. Ich will euch das Ende natürlich nicht vorenthalten. Als sie gebetet hatten, bebte die Erde, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie verkündeten freimütig das Wort Gottes. Ein echtes Happy End oder eher ein echtes Happy Beginning, denn dann geht es ja erst los. Gott stattet sie aus und die Jungs und Mädels werden aktiv. Die haben nämlich sicher nicht in den vier Wänden, wo sie gerade gebetet hatten, dann verkündet, sondern die sind rausgegangen auf die Straßen und Gassen, dort, wo sie die Menschen eben getroffen haben. Was ich mir also aus dieser Geschichte mitnehme, erstmal ja, Gott erhört Gebet. Und zweitens, die, die gebetet haben, werden selbst zur Gebetserhörung. Sie lassen sich direkt von Gott gebrauchen. Darauf möchte ich noch einmal eine Runde mit uns allen beten. Dieses Mal machen wir das in kleinen Gruppen, 2 oder 3 Leute, damit man auch drankommt. Und dreht euch einfach so hin, wo ihr gerade sitzt, dass ihr zu zweit oder zu dritt seid. Und lasst uns beten wie die Leute damals. Mit dem Thema, was wir gerade hier in der Apostelgeschichte hatten, Freimut zur Verkündigung und um Gottes Wirken. Ich habe uns hier auch noch eine Folie mitgebracht, wo wir ein paar konkrete Ideen noch ablesen können. Zum Beispiel für unsere ganzen Verkündiger hier im Bezirk zu beten. Freimut für dich und mich und die frohe Botschaft weiterzugeben. In dem Kontext, wo du unterwegs bist, ob das jetzt auf der Arbeit ist oder eben eher beim Zusammensein mit Freunden, bei besonderen Events, wie zum Beispiel bald beim Stadtfest oder vielleicht auch unser Gemeindefest, Sommerfest, bei spontanen Begegnungen. Es gibt viele Orte, wo wir Jesus bekennen können. Genau, lasst uns das einfach mal probieren. Und wenn du jetzt denkst, oh, das ist irgendwie komisch, so freies Gebet, dann sei einfach mutig und mach heute den ersten Schritt. Du kannst nichts falsch machen. Genau, einfach zu zweit, zu dritt zusammengehen und los geht's. Und ich mache dann von vorne irgendwann einen Gebetsabschluss. Ja, was nimmst du mit aus dieser Predigt? Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung und natürlich ganz viel Warums, Antworten auf das Warum. Jesus verspricht Gebetserhörung und Jesus verspricht, dass er uns im Gebet nahe kommt, dass wir erlebbare Gottesbegegnung haben. Jesus sagt, dass wir ohne ihn nichts tun können. Auch ein guter Grund. Und weil Jesus in seiner grenzenlosen Liebe zu uns dich hören will. Und das immer wieder aufs Neue. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Warum beten? Weil ich damit mein Leben mit Gott teile. Und das Größte, was du Gott geben kannst, ist deine Zeit. Zum guten Schluss, wie beten? Zum Beispiel in Gemeinschaft, einmütig, in Einheit und in Jesu Namen. Zum Beispiel mit Psalmen oder anderen vorformulierten Gebeten oder natürlich auch im freien Gebet. So sei es. Ein letztes Mal wollen wir für heute gemeinsam beten. In Lukas 11, da bittet ein Jünger Jesus, ihm das Beten beizubringen. Das war nämlich eben kein Selbstläufer. Und Jesu Antwort auf diese Frage ist das Vaterunser. Das lasst uns noch zum Abschluss miteinander beten und dazu aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.